Hallo, herzlich willkommen zu meinem vierten Talk und schon zu meiner siebten Folge meines Podcasts Das Leben mit Krebs. Lass dich einfach inspirieren von diesem Gespräch und ich freue mich, wenn es dir weiterhilft.
Hallo?
Hallo, guten Morgen, Eva. Hörst du mich?
Ja, jetzt ist wunderbar. Ich bin ein Technikheld, ich sag dir's.
Ja, ich merk's. Ich habe dich ja auch super gehört, aber du hast mich nicht verstanden, natürlich, wenn du keine Kopfhörer aufhast. Aber jetzt haben wir's.
Hast du ja gesagt und irgendwie, ja. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dich in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Heute ist es nämlich mal ganz neu. Wir hatten kein Vorgespräch. Wir haben uns also eigentlich noch nicht gesprochen, außer kurz drei Sätze wegen der Technik gerade eben. Und das finde ich super, weil ich doch gemerkt habe, dass ich in den Vorgesprächen, dass man schon so viele Fragen klärt, dass da so ein bisschen der Drive rausgeht und die Spontanität und viele Fragen dann auch gar nicht mehr im Podcast und selbst gestellt werden, weil die schon vorher geklärt worden sind. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir einfach spontan reden können. Und ich würde auch sagen, dass du dich als erstes vorstellst. Ich weiß natürlich schon ein bisschen von dir. Wäre ja auch blöd, wenn ich gar nichts wüsste. Und stell dich doch mal bitte vor und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, gell? Wie sich das Gespräch entwickelt.
Also ich stell nur meine Krebserkrankung vor und nicht, was ich beruflich mache.
Okay, dann frage ich dich diesbezüglich später, weil das ist das Spannende.
Weil ich es jetzt nicht weiß, das kann ich auch erzählen.
Erzähl uns mal von deiner Krebserkrankung und was du für Erfahrungen mit Krebs hast. Genau.
Ja.
Hallo? Ja, leg los. Ja. Ich warte.
Ah ja.
Jetzt bist du dran.
Ja, das ist es. Jetzt bin ich dran. Ja, ich bin die Eva Falkenstein und habe 2005 meine schockierende Diagnose Krebs bekommen. Und diese drei Worte sind haben Krebs. Die hatten mich damals so aus den Latschen gehauen. Ich war Anfang 40.
Oh, Eva, damals stopp. Wir haben leider gerade technische Probleme wieder. Du bist teilweise weg. Hast du eine gute WLAN-Verbindung? Okay, gut, weil das hatte ich schon mal beim Gespräch. Also du warst jetzt teilweise richtig weg, weil jetzt nichts angekommen ist.
Ist ja blöd.
Manchmal ist das leider so. Also versuchen wir es nochmal.
Ja.
Einfach nochmal starten. Ja. Ich kann das rausschneiden. Let's go.
Ja, ich bin die Eva Falkenstein und habe 2005 meine schockierende Diagnose dann Hodgkin-Lymphom bekommen. Drei Worte, die mein Leben total in Unsicherheit beziehungsweise in den Scherbenhaufen gebracht haben. Drei Worte, sie haben Krebs. Mit Anfang 42, meine Kinder waren damals 7 und 10 Jahre und ich habe nie und nimmer mit einer Krebsdiagnose gerechnet. Das war Ende des Jahres und ich habe gedacht, es war eine verschleppte Grippe. Mhm. Und so bin ich auch zum Arzt gegangen und dann eben dieser angeblich unheilbare Non-Hodgkin-Lymphom, das muss man sich so vorstellen, nicht austherapiert, sondern der ist chronisch, der kommt oder sollte irgendwann irgendwo wiederkommen. Ja. Und durch die Bestrahlung wurde mir gesagt, sie haben gar keine andere Möglichkeit, aber sie müssen mit einem Second Cancer rechnen. Mhm. Und jetzt bin ich Langzeitüberlebende, das ist jetzt 15 Jahre her und ich bin für mich geheilt, gesund. Und ja, was soll ich sagen, für mich ist oder war Krebs natürlich eine schockierende Diagnose. Ich habe da nie und nimmer damit gerechnet. Ich war bumbelgesund und meine Mutter hat immer gesagt, die beste Krankheit taugt nichts und ich habe es nie verstanden, aber da wusste ich, was sie meinte. Und ich kenne auch diese Gefühle dieser Ohnmacht, dieser Hilflosigkeit, dieser Trauer, dieser Wut, dieses Entsetzliche, warum ich und ich will leben und mit 40, das ist, ich wollte ins Leben hinaus, ich wollte wieder arbeiten gehen. Und dann dieser Schlag ins Kontor, in mein Leben. Und ich habe durch diese, und die Ärzte hatten unabhängig, der Chirurg und der Onkologe hatten unabhängig voneinander bei mir zu Hause angerufen und gefragt, Frau Falkenstein, wann kommen Sie? Sie haben eine Bombe im Bauch.
Okay.
So, und ich weiß bis heute noch nicht, was das heißt, diese Bombe. Ja, implodierte, explodierte. Mein damaliger Mann, der war aus beruflichen Gründen nur am Wochenende bei uns zu Hause und ich stand, wie gesagt, mit den Kindern da und wusste nicht, wie mir geschieht. Und habe mich dann eben aus dieser Hilflosigkeit und aus dieser Ohnmacht schulmedizinisch begleiten lassen und habe dann viel, viel, viel über mich erfahren. Eine systemische Erkrankung, eine Bombe im Bauch mit Knochenmarksbefall. Also es war alles anders als irgendwie hoffnungsvoll. Mhm. Und ich habe nie gekämpft. Mhm. Weil ich gedacht habe, diese Erkrankung ist in mir und ich kann doch nicht, was mich jetzt quasi in die Knie zwingt, was mir einen Lebensstopp zeigt, kann ich doch nicht bekämpfen, weil dann werde ich ja noch schwächer. Also ich war ja schon krank und dann nochmal kämpfen, da habe ich intuitiv gedacht, nee, das ist gegen mich gerichtet und ich habe ja schon was gegen mich gerichtet ist. Und ich habe Karin, ich weiß nicht woher, das habe ich alles so intuitiv gemacht. Mhm. Ich habe dann angefangen, mit meinem Krebs zu reden, weil es war ja ein unseriöser Krebs. Ein seriöser Krebs, den kann man lokal festmachen, den kann man operieren, dann ist er weg. Aber meiner war ja überall und mit dieser Bombe im Bauch, habe ich angefangen, mit ihm zu reden. Mhm. Erstmal ganz vorsichtig, weil ich gedacht habe, jetzt bin ich schon jenseits von Gut und Böse, jetzt ist schon soweit mit mir. Aber für mich war das der einzige gehbare Weg, in meinem System zu gucken, was ist denn mit mir los? Und ich habe dann mit ihm gesprochen und habe dann so eine Vorstellung gehabt, der meldet sich jetzt wie in der Schwangerschaft, wenn das Baby dann sich irgendwie bemerkt. Also ich habe Angst gehabt, aber ich wusste, ich muss in Kontakt mit mir kommen. Und dann habe ich halt letzten Endes immer wieder diesen Satz gesagt, so mein lieber Krebs, ich habe dich nicht gerufen, aber jetzt, wo du bei mir bist, müssen wir irgendwie zusammen auskommen. Mhm. Und du kannst bei mir bleiben unter einer Voraussetzung. Mhm. Du benimmst dich. Und dann kam mein schwäbisches Fingerle hoch, so, pass auf, du benimmst dich. Dann kannst du bleiben. Mhm. Und er hat sich bis heute benommen. Mhm. Das kann jeder sehen, wie er will, aber das ist einfach diese Auseinandersetzung mit der Erkrankung, dieses Annehmen dieser Erkrankung und auch ein bisschen zu verstehen, wieso bekomme ich quasi so ein brutales Lebensstopp, Zeichen.
Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ich bin da voll bei dir und ich finde es auch super. Deswegen habe ich mich auf unser Gespräch so gefreut. Ich meine, ich hatte schon mal mit der Sina ein ähnliches Gespräch. Ich glaube, die hatte sowieso dieselbe Diagnose. Aber ich habe mich ja auch recht zügig mit der komplementären, also auch in der ganzheitlichen Medizin beschäftigt und auch viele alternative Bücher gelesen. Und da geht's ja auch darum, ich bin auch kein Fan von dem Kämpfen. Ich habe mich noch nie so mit der Biologie meines Körpers beschäftigt, weil es sind ja entzündete Zellen in uns drin. Ich sehe das auch nicht so als Kampf an, sondern dass der Körper uns was sagen will. Das kann, meine ich auch, das kann und muss jeder sehen, wie er will, weil viele sagen ja auch mal ganzheitlich oder so, Heiler und spooky, aber das geht ja gar nicht darum. Und wir sind ja, das habe ich auch auf deiner Website gesehen, bei dir der Meinung, Schulmedizin ist gut, aber ganzheitlich oder komplementär ist noch besser. Also, dass man auch auf seinen Körper hört und nicht nur gegen diesen Krebs ankämpft, sondern ich bin auch der Meinung, dass dein Körper dir was sagen möchte. Da gibt's natürlich viel Literatur drüber, auch wie du gesagt hast, ich habe das auch schon mal gelesen, mit deinem Krebs reden, ich habe es selbst noch nicht gemacht, aber ich gehe auch sehr diesen mentalen, geistigen Weg und sag auch, ich muss in meinem Leben auch mental aufräumen. Und ich habe ja auch wirklich einen unheilbaren Krebs, sagt es laut Schulmedizin, aber wie ich immer so schön als erstes gesagt habe, nach der Diagnose, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich gehe diesen ganzheitlichen und mentalen Weg und wenn ich den Krebs, wenn der Krebs nicht weggehen mag oder ich sag mal, wenn er stabil bleibt, dann bin ich auch schon happy. Gibt es auch solche Fälle. Dann habe ich wenigstens mal mein Leben aufgeräumt, sage ich mal, bevor ich das Zeitliche segne. Aber ich bin da ganz bei dir und finde das einen super interessanten Ansatz. Und ich weiß auch, wie schwer das ist, darüber zu reden, weil man doch sehr belächelt wird. Es kommt zwar auch immer mehr die Schulmedizin drauf, na, sagen wir mal die reine nicht, aber wovon ich auch in dem Podcast gesprochen habe und wo ich gelesen habe, du auch Erfahrung hast und glaube auch schon einen Vortrag gehalten, ist halt Biokrebs. Vielleicht magst du dazu auch noch was sagen. Und ich möchte auch gern wissen, oder was mich interessiert, haben die dich draufgebracht oder bist du erst selber draufgekommen, nee, da ist noch was anderes und dann schaue ich mich um? Oder wie war der Prozess bei dir?
Ja, mein Prozess war einfach, und ich sage, du darfst an deine Diagnose glauben, aber nicht an deine Prognose. Und in der Zwischenzeit denke ich mir auch, die Diagnose, was will sie mir sagen? In dem Moment, wo der Arzt zu mir was sagt, glaube ich das und kaufe ihm das ab. Und dann werde ich zu einem pathologischen Befund. Und dann bin ich nicht mehr Mensch und dann bin ich nicht mehr Seele und dann bin ich nicht mehr Herz. Und für mich gehört neben gesund werden, das Heilwerden, weil Gesundheit heißt laut WHO die Abwendung von Krankheit. So, jetzt werde ich aber operiert, da bin ich aber noch lange nicht gesund, weil dieses Gesundwerden, was passiert mit meiner Seele, die ist noch lange nicht gesund. Was passiert mit meiner Haut, die verletzt wurde, jetzt bekomme ich Gänsehaut, dann geht immer so eine Transformation durch meinen Körper durch. Ich habe Narben, ich habe was über mich ergehen lassen müssen. Ja, was macht mein Herz? Und es passiert ja auch viel in der Familie, in der Interaktion, in der Auseinandersetzung mit der Krebserkrankung. Und Krebs ist für mich eine Familienerkrankung. Und was ich einfach für mich gesehen habe, ich hatte ja eine Raumforderung, das heißt, ich habe gedacht, ich brauche Schwangerschaftskleidung, weil ich so ein Konglomerat von Lymphomen hatte, im Bauchraum sitzen. Und in der Auseinandersetzung mit mir habe ich gemerkt, dass das einfach meine unsägliche Wut aus Kindertagen war, weil ich da etwas gelebt habe, wenn man zurückgeht. Wo ist der Ursprung? So weit will ich nicht zurückgehen, weil sonst brauchen wir 10 Leben. Und das hilft mir gar nicht in der Umsetzung in meinem Alltag. Aber einfach zu gucken, weil ich eine systemische Erkrankung hatte, mit Knochenmarksbefall, mit dieser Bombe im Bauch, mein System, mein Ursprungssystem aus meinem Elternhaus war lieblos, ja, krankmachend. Und diesen Modus habe ich unterbewusst mit in meine Ehe genommen. Und ich habe einfach für mich gesehen, in der Auseinandersetzung beziehungsweise in der Anschlussheilbehandlung, habe ich mich neu entdeckt. Da habe ich Anteile in mir entdeckt. Da durften ganz andere Sachen wieder leben, zum Vorschein kommen. Die haben wie im Frühling, wenn das Gras dann sprießt, Und die ersten Gänseblümchen kommen raus. Das waren zarte Anzeichen, dass es noch was anderes geht im Leben als nur du musst und das Leben ist schwer und Zähne zusammenbeißen und entbehrungsreiches Leben. Also so diese Schwere und keine Leichtigkeit. Und unsere Kinder waren krank und ich habe einfach für mich entschieden, ich habe ein Anrecht, Karin, auf ein vitales Leben. Das ist mein Anrecht. Und wenn ich nicht verstehe, wenn ich den Krebs nicht als Botschaft sehe, als Chance, dann war die Erkrankung umsonst, dann kommt er irgendwann irgendwo wieder. Und es war so ein Weckruf und so eine Lebenssehnsucht. Das war mein Weg. Ich kann nur meinen beschreiben, dass ich gesagt habe, ich muss aus diesem System aussteigen, um quasi ein neues Leben zu beginnen. Und beim Biokrebs, ich habe keinen Vortrag gehalten, ich war da als Referentin, als wie es sonst noch geht, was man sonst noch machen kann außer Schulmedizin. Ich habe damals auch bei Biokrebs in Heidelberg angerufen, zu der Zeit lebte ich in Heidelberg. Und weil das alles so schnell ging, hatte ich gar keine Zeit, so richtig nachzudenken. Also ich war auf mich fixiert und zurückgeworfen. Und ich habe einfach ganz, ganz tief in mir gespürt, es stimmt was nicht mit deinem Leben. Und ich darf leben und ich will leben. Und daraus ist auch meine Berufung entstanden. Ich habe mein Leben komplett um 180 Grad gedreht. Ich bin aus der Ehe ausgestiegen. Ich habe einen schlimmen Rosenkrieg erlebt und habe mir manchmal gedacht, ein Wunder, dass du nicht wieder ein Rezidiv bekommen hast. Und ich habe mir gesagt, nein, ich kenne mein Warum. Ich will leben und ich habe ein verdammtes Recht auf mein Leben und ich gestalte es so, wie es mir möglich ist.
Sehr schön.
Und dazu gehört einfach diese Annahme, alles annehmen, was ist, und nicht wehren und sagen und bewerten. Sobald wir im Bewerten sind, im Jammern, sind wir im Außen und verlieren unsere Kraft. Und ich habe mich einfach verloren. Ich hab funktioniert und habe nicht mehr gelebt.
Ja. Ja, wie viele. Also, ja, bin ich ganz bei dir. Also das ist auch das, was ich lerne mit meiner mentalen Arbeit. Und wenn man auch von Heilungen hört oder gerade bei Biokrebs die Berichte hört, ich glaube, das sind wirklich diese Geschichten, die immer so erzählen, die wirklich was geändert haben. Also gerade in dieser Hinsicht. Jetzt ist meine Frage aber wirklich noch, ja, du bist doch gleich erst diesen rein schulmedizinischen Weg gegangen. Und dann interessiert mich wirklich noch, wie war der Auslöser? Bist du da gleich von Anfang an drauf gekommen? Da ist was in mir oder ich rede mit dem, oder kamen da Impulse auch von außen? Bist du auf Menschen gestoßen, die gesagt haben, du schau doch mal so, oder im Internet, oder wie war das bei dir? Erzähl.
Letzten Endes war das meine Tante, die mich dahin gebracht hat, vielleicht aus der Hilflosigkeit ihrerseits eben. Sie wird jetzt dieses Jahr 90, 15 Jahre her. Da war sie 75 und das ist eine weise Frau und war immer schon ein Vorbild für mich. Die hat gesagt, du Eva, jetzt aufgeben ist keine Option. Und geh tief in das Vertrauen. Sie ist sehr gläubig und hat mich eigentlich auf diesen spirituellen Weg gebracht mit einem Satz letzten Endes. Mit geh ins Vertrauen. Geh ins Vertrauen. Ja, und ich habe mir gedacht, ja, weil ich war ja schon verrückt, also nicht crazy, sondern ich war ja schon außer mir. Ja. Also ich war ja gar nicht mehr in mir, in meinem Bewusstsein, und einfach wieder in dieses in mich, in, also zu mir zu kommen, zu mir zu kommen, zu sagen, ja, okay, du, jetzt wir zwei, jetzt machen wir mal, im Schwäbischen sagt man, jetzt schwätzen wir, wir zwei. Und das ist auch eine, das ist ein, der erste Weg zur Anerkennung, zur Annahme und zur Selbstliebe. Und nicht Krebs ist ein Arschloch. Ich bin kein Arschloch und ich kämpfe und ich verteufel das auch nicht. Gegen was soll ich denn kämpfen? Gegen irgendetwas da draußen, gegen die Welt. Und das macht noch mehr Angst, weil ich polarisiere im Kämpfen, habe ich Gewinner und Verlierer. Und ich meine, dass der Krebs dann stärker ist,
das,
wenn ich so ins Außen gehe. Und das war für mich nie eine Option.
Ja, kann ich nachvollziehen. Aber du bist ja trotzdem nochmal, du hast erst alles Schulmedizinische auf dich genommen, wie jeder. Und ich glaube auch, weil ich ja das, ich habe, ich weiß nicht, ob du meinen Podcast gehört hast von meiner Diagnose, da sage ich ja auch, ich hatte ja auch die Option.
Ja.
Chemo, Chaka, wo die Ärzte mich auch fast überzeugt haben, weil das klang ja alles so überzeugend und jetzt besiege ich den Krebs. Und dann dieser weise Oberarzt, der wirklich mit mir auf gleicher Höhe auch gesprochen hat, muss ich echt sagen, der mir einfach gesagt, dass es um Lebensqualität geht. Und für den habe ich mich ja intuitiv entschieden. Und ich glaube, dass auch viele junge Leute, die wirklich, dieses sieht man ja auch gerade auf Instagram, Krebs ist ein Arschloch und dies alles, ich kann die Wut ja verstehen. Es ist ja nicht so, dass ich verteufeln will. Aber es ist natürlich auch so, und das, da habe ich auch mal so ein schönes Buch gelesen und da stand das drin, dass das mit diesen ganzen Therapien, die da in den Kopf geworfen werden, ich meine, ich glaube, es ist auch oft beim Brustkrebs, bei verschiedenen Arten von Brustkrebs, dass die Chemo wirklich erstmal das Beste ist. Aber ich finde es immer noch wichtig, und das stand da auch drin, wenn ich jetzt vor dem Arzt stehe und er sagt, Sie müssen jetzt das machen und das und so fort. Und der Krebs entwickelt sich ja in der Regel, ich meine, ich bin jetzt kein Arzt, es gibt auch da wieder ganz unterschiedliche Krebsarten, in der Regel innerhalb von Jahren oder längerem Zeitraum. Eben, ich finde es ganz wichtig, dass man sich auch erstmal Zeit nimmt, die Diagnose aufzunehmen, sagen wir, kann auch vielleicht anzunehmen und sich Zeit zu nehmen, was gibt es noch für Möglichkeiten oder mehrere Ärzte zu Rat ziehen. Das kannst du ja. Das zahlt ja Gott sei Dank bei uns auch die Krankenkasse. In Schweden macht die das zum Beispiel nicht. Das ist, glaube ich, wichtig, weil so wirst du natürlich von heute auf morgen gleich in diese Chemo reingestürzt, wo du wirklich so viel negative Erlebnisse hast. Und das macht, glaube ich, auch die Wut auf diesen Krebs, weil du natürlich allein mit deiner Hilflosigkeit auf einmal dastehst und mit deinen Sorgen und Problemen und diese Konfrontation mit dem Tod, die ist aus dem Leben gerissen, gerade die vielen jungen Leute.
Ja.
Das macht, glaube ich, viel aus. Und jetzt wollte ich, genau, was er gesagt hat, was ich im Buch gelesen habe, das war nicht so eine gute Metapher. Wenn du jetzt eine Küche kaufst oder ein Auto, schaust dich ja auch erstmal um. Also und sagst dich gleich, das mache ich gleich oder das kaufe ich gleich. Ich glaube, das ist total wichtig bei diesem ganzen Prozess, dass man auch da sich erstmal, natürlich jetzt nicht Monate oder Wochen lang, aber wirklich Zeit lässt oder Zeit nimmt. Wie stehst du dazu?
Sag mal so, wenn man die Zeit dazu hat, auf jeden Fall eine Zweit- oder sogar eine Drittmeinung einholen, verschiedene Zentren anschauen. Ja. Ich habe auch gar nicht gewusst, dass man das bei einem onkologischen Zentrum machen kann, dass man nicht ins Krankenhaus muss. Und letzten Endes auch so dieser Druck und diese Angst, die gemacht wird. Und ich will nichts unterstellen und auch nichts verteufeln. Es ist aber so, dass man mit der Chemobehandlung sehr viel Geld verdienen kann. Und dass die Ärzte, das weiß ich eben auch aus der Arztsicht, dass die auch einen wirtschaftlichen Druck haben und ihre Zahlen erfüllen müssen. Ja. Ob das jetzt bei der Chemo ist, ob das bei Knie-Hüft-Operationen, wie viele umsonst sind, wie viele Fehldiagnosen werden gestellt, wie viele Fehlbehandlungen bei der Chemobestrahlungstherapie auch stattfinden. Und letzten Endes auch diese Angstmacherei und dieser Druck, das zwingt uns auch in die Knie. Und da gehört für mich eigentlich an der Stelle, gehört da auch eine psycho-onkologische Betreuung dazu. Ich weiß zum Beispiel bis heute noch nicht, was es heißt, eine Bombe im Bauch und wie viel Zeit ich tatsächlich gehabt hätte. Und unter diesem Druck, unter dieser Angst, oder wenn der Arzt sagt, ja, also wenn Sie meine Frau wären, ich würde es Ihnen empfehlen, da wird es auch ganz schnell eng, weil natürlich, das ist eine tickende Zeitbombe. Wir wollen alle leben. Also ich kenne niemand, außer wirklich, wer schwer depressiv ist. Das ist die Notlösung, um aus diesem Elend auszusteigen. Aber keiner will freiwillig gehen. Und da gehört für mich vom System einfach mehr begleitende Unterstützung. Und das ist leider nicht vorgesehen. Und das war auch so, ich habe mich zwar bei Biokrebs informiert und habe auch eine befreundete Ärztin um Rat gebeten mit Homöopathie. Das war aber alles, sagen wir mal, zu kurzfristig, beziehungsweise ein Chemohammer zu den Globulis. Das ist zu wenig und behaupte ich. Und ich hätte einfach viel mehr psychologische, mentale Betreuung gehabt. Was kann ich Schrecken entgegensetzen? Und das habe ich irgendwie so selber gemacht, weil ich eigentlich schon immer, seit ich 18 bin, mich mit meiner Psyche, mit meiner Person, mit Psychologie, mit der Menschheit auseinandersetze. Und für mich war das, nachdem ich überleben durfte und ich gedacht habe, also so eine Scheiße. Ja. Ich will für meine Kinder da sein. Ich will die selber großziehen und ich will auf der Hochzeit meiner Tochter tanzen. Das war für mich so ganz viele Kraftanker, wo so quasi neben der Wut im Bauch auch so eine tiefe Kraft kam. Und ich dachte, und jetzt erst recht. Und in der Reha und in den Anschlussheilbehandlungen habe ich wieder zu mir gefunden und ich habe schon damals gedacht, ich will das irgendwie der Menschheit weitergeben und ich hatte, jetzt haben wir 2018, hatte ich einen Verdacht auf ein Rezidiv und ich habe irgendwie gedacht, nee, das fühlt sich, ich kriege keinen Zugang. Und ich habe sehr viel meditiert, habe selber eine Meditation entwickelt und lag dann nach der Meditation noch im Bett und habe dann einfach so gedacht, und jetzt fühlt sich das an, was würdest du machen, wenn es tatsächlich so wäre, schulmedizinisch alternativ dich überhaupt begleiten? Und als ich da so ganz, ganz mit mir im Vertrauen war, ging auf der Decke ging die Decke oben links, ging ein Fenster auf und mir ist ein alter Mann mit dem Rauschebart erschienen. Und das war das Bild, das ich als Kind mal im Religionsunterricht gemalt hatte, das sollten wir den lieben Gott malen. Und dann habe ich Schimpfe bekommen, den darf man nicht personalisieren, höchstens eine Hand. Also lange Rede, kurzer Sinn, mir ist der liebe Gott erschienen und hat gesagt, so Eva, ich hole dich jetzt. Mhm. Und dann war ich ganz ruhig und habe gesagt, wieso? Dann hat er gesagt, du, weil dein Leben keinen Sinn macht. Mhm. Und dann habe ich zu ihm ganz ruhig gesagt, Karin, du weißt doch, dass ich noch mit Krebskranken arbeiten möchte. Dann hat er gesagt, dann tu es, und die Decke war wieder zu. Und das war für mich so diese tiefe Botschaft, arbeite, biete deine Hilfe an, biete deine Begleitung an, nimm die Leute aus der Angst, aus der Ohnmacht in die Zuversicht, in die Möglichkeit. Ich bin keine Heilerin, kann auch kein Heilversprechen machen, aber in die Möglichkeit, sich zu ermächtigen, gesund und geheilt zu werden.
Okay, ich verstehe. Also du hast deine Arbeit erst, also da kommen wir später nochmal zu, deine Arbeit erst 2018 aufgenommen, nach dieser Vision einfach.
Ja. Ja. Genau, weil ich musste ja durch diese Trennung, musste ich Geld verdienen und bin dann aus dem Haus ausgezogen. Mhm. Da ging's also sehr turbulent los. Und mein Leben um 180 Grad auf den Kopf zu stellen, da hat keiner Hurra geschrien, weil ich das System eben auch durcheinander gebracht habe und vielleicht auch viele Sachen hinterfragt habe, die keiner wollte die Fragen haben. Mhm. Weder mein Ex-Mann noch meine Schwiegermutter noch meine eigene Familie.
Absolut.
Weil das ihr eigenes Leben, sagen wir mal, in Frage stellt.
Ja.
Wenn jemand nicht mehr mitspielt und nicht mehr so funktioniert, weil die Erwartung war ja, naja, jetzt ist er ja durch die Therapie durch, jetzt ist er wieder die Alte. Aber man kann, also die wenigsten können in ihr altes Leben zurück, weil dieses alte Leben gibt es de facto nicht mehr.
Absolut, absolut, das ist ja das. Und dein Umfeld bekommt es einfach nicht mit. Also ich habe da auch ganz, was heißt große Probleme, aber bei mir ist es ja auch so, bei mir sieht man das ja nicht an.
Tja, das ist das Nächste. Du siehst ja ganz gut aus, ja.
Ja, ich habe auch nochmal schöne Fotos machen müssen. Ja, aber das ist wirklich schwierig. Ich meine, das ist ja auch gut so. Aber die Leute vergessen immer, ich meine, ich bin jeden Tag schon mit dieser Krankheit konfrontiert. Ich glaube auch, dass es mir mit so gut geht, wie ich die mentale Arbeit mache. Es ist auch das Medikament natürlich, das ein Segen ist. Also, das macht es aber auch nicht leichter für mich, weil mein Umfeld funktioniert weiter und ich stelle mir ganz andere Fragen und beschäftige mich ganz anderen Dingen. Und ich bin auch bei dir. Ja. Ich habe nämlich auch, wie du deine Arbeit jetzt, kann man sagen, dass du ein Coach bist oder Krebscoach oder wie nennt man das?
Naja, also ich sag mal so, der ganze Coaching-Bereich ist so ein bisschen inflationär in der Zwischenzeit. Ich bin eine Lebensbegleiterin, Trainerin, Coach. Wie auch immer, letzten Endes bin ich Mensch, bin ich Frau, bin ich Mutter, bin ich ein Herzmensch, und ich verstehe einfach, wenn mir jemand sagt, ich habe die Diagnose und ich bin verzweifelt.
Mhm, ja, definitiv.
Ob ich jetzt, also Lebensbegleiter, ich begleite erkrankte Familienangehörige, und was auch ganz wichtig ist, eben auch Frauen nach Krebs. Mhm. Weil die Therapiezeit ist ja sehr intensiv, man ist engmaschig in Begleitung, Betreuung, hat da Nebenwirkungen, und dann heißt es ja, Sie haben es gut überstanden, Krebs ist weg, jetzt machen wir engmaschige Kontrollen. Da ging bei mir wieder die Angst auf, weil wenn alles in Ordnung ist, dann brauche ich ja keine Kontrolle, mein Körper spricht ja mit mir, jetzt soll ich da zur Kontrolle engmaschig, also es hat wieder so eine Angst geschürt, weil ich war ja nicht geheilt, weil man muss ja damit rechnen, dass er wiederkommt. Und wenn man, oder wenn was ist, dann eben eher. Und dann bin ich nach Hause gegangen und saß dann da und habe gedacht, ja, und jetzt, ich habe gar keine Termine, wie plane ich jetzt meine Woche? Mhm. Und diese Angst war natürlich bei mir auch da, wenn es zwickt und zwackt. Mein Körper war ja durch diese Therapien war der ja in Mitleidenschaft gezogen. Ich hatte ja Nebenwirkungen, und dann hatte ich da ein Zipperlein und dort ein Zipperlein, und dann habe ich gedacht, ja, kommt er jetzt wieder? Wie ist das Signal zu verstehen und sich da quasi in eine Ruhe zu bringen, auch in eine Zuversicht aus dieser Todesangstfalle, was einfach diese Schulmedizin macht oder auch diese Diagnose, dieser Sog nach unten da in guten Gegenpol zu bilden, Ressourcen beziehungsweise ein Fundament, wo ich sage, ich bin für mich geheilt. Und was kann ich Gutes für mich tun? Und ich habe dann einfach angefangen, ich habe mir ein Papier genommen, habe zwei Spalten gemacht, habe ein Plus und ein Minus reingeschrieben und habe dann ganz, ganz pragmatisch angefangen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und dann habe ich einfach mitgekriegt, vom Groben bis ins Feine, natürlich immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer feiner, und durfte dann feststellen, was mir nicht gut tut. Und dann habe ich eben diese Option gehabt, aber mein Verständnis, wenn ich die Botschaft meiner Erkrankung nicht verstehe, war es umsonst, dann kommt er wieder. Das war meine tiefste Überzeugung, meine. Und aus dieser Botschaft heraus, aus dieser Überlebenswillen, auch für meine Kinder da zu sein, für meine Kinder was Nährendes, was Gutes, was Kräftigendes vorzuleben. Und nicht ins Drama zu gehen, nicht in die Hilflosigkeit. Das war für mich so ein Antrieb, und ich denke, das hat mir auch geholfen, mutig meinen Weg zu gehen.
Sehr schön.
Einen gesunden, heilenden Weg. Ich weiß, ich sage auch, wenn meine Frauen zu mir sagen, ja, und Jana sagt, du, ich weiß heute, und es reicht heute zu sagen, oder jetzt bin ich gesund, jetzt bin ich geheilt. Was nachher ist, wissen wir alle de facto nicht. Nee. Wir wissen nicht, ob wir morgen überfahren werden, ob wir morgen erschossen werden, was auch immer, ob wir einen Herzinfarkt bekommen. Es interessiert nicht. Jetzt bin ich gesund, und das entstresst. Das führt mich auch zurück zur Wahrhaftigkeit. Und wahr ist, dass ich jetzt gesund bin und jetzt lebe. Und ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich mir Sorgen mache oder ob ich sage, wie geil ist das denn?
Ja.
Das ist einfach meine Haltung, und das stärkt mein Immunsystem oder es schwächt mein Immunsystem. Und wir wissen alle, dass das auch, dass unser Körper Hormone ausschüttet. Und ich kann mir überlegen, ob ich Endorphine, Glückshormone oder ob ich Cortisol, Stresshormone möchte. Und das kann ich mit mentaler Kraft beeinflussen. Ja. Und ich kann und ich darf mich auch ermächtigen. Mich selber ermächtigen, gesund und geheilt zu sein. Und wir haben alle unsere Selbstheilungskräfte, und die darf ich nutzen, und ich darf auch um Heilung bitten.
Ja. Ja. Ja, da bin ich ganz bei dir, auf jeden Fall. Wie hast du denn, da muss ich aber nochmal zurückgreifen, weil das mich auch interessiert, weil viele sind ja auch in der Therapie und suchen auch Hilfe, auch im Podcast. Du hast ja auch sehr viele Chemos gehabt und Behandlungen.
Ja,
Wie bist du damit umgegangen, und hast du da auch schon komplementär gearbeitet, oder warst du da noch nicht so weit? Also unterstützend halt. Ich mache zum Beispiel auch Alternativmedizin klingt immer so blöd, aber ich nehme Nahrungsergänzungsmittel, habe mein Blut untersucht, und wenn man sich da auch ein bisschen googelt, Vitamin D-Haushalt etc. pp., das sagt ja auch kein Schulmediziner, muss ich ja selber drum kümmern. Also habe ich auch schon wieder so einen Schock gehabt, weil ich kriege ja Bisphosphonate, und da sollte man auf seinen Vitamin-D-Spiegel achten. Da antwortet mir der Arzt, nachdem ich ihn darauf anspreche, ich habe es sowieso gemacht, weil ich wusste es schon. Das kostet ja Geld, wenn Sie da die Blutuntersuchung machen müssten. Ich so, was ist das für ein Argument? Da gehe ich doch als Arzt hin, Frau Abel, bitte achten Sie auf Ihren Vitamin-D-Spiegel, das ist ganz wichtig. Und kostet leider 18 Euro, das bei der Blutabnahme selbst untersuchen zu lassen. Wobei das ja schon schlimm genug ist, dass es die Krankenkasse nicht übernimmt. Aber das ist ein weites Feld, worüber man sich aufregen kann. Aber man kann ich wirklich jedem empfehlen, dass man sich selber auf jeden Fall schlau macht. Das Internet gibt einem ja auch da viele Möglichkeiten. Aber um nochmal auf meine Frage zurückzukommen, was hast du gemacht? Oder ich meine, es ist jetzt auch schon 15 Jahre her, da war das Internet auch noch nicht so weit entwickelt wie heute. Wie bist du da vorgegangen oder auch noch nicht vorgegangen, was du vielleicht als Ratschlag geben würdest, wie du jetzt vorgehen würdest?
Ja, also als Ratschlag einfach, du darfst an deine Diagnose glauben und nicht an die Prognose. Mhm. Und in der Zwischenzeit würde ich auch sagen, überleg die Diagnose. Aber das geht schon in das Spirituelle. In dem Moment nützt mir das nichts, wenn ich so angstbesetzt bin. Mhm. Einfach diese Auseinandersetzung mit sich selber, sich Informationen zu holen. Internet ist zweischneidig. Da gibt es auch ganz viele schreckliche Sachen. Ich habe Schreckliches gelesen, wo ich gedacht habe, kannst du dir gleich.
Ja, das stimmt schon. Also das habe ich auch
aufgegeben. Man muss aufpassen.
Ja, das stimmt schon. Also ich meine jetzt auch eher an Unterstützung und nicht jetzt
also
wie
was.
Ja, also nicht jetzt so Diagnose von meiner Krankheit. Das habe ich auch am Anfang gemacht mit dem Medikament. Also das sollte man gar nicht machen, katastrophal, weil das verinnerlicht man ja auch, weil ich glaube auch sehr an Selbstheilungskräfte und es ist ja auch alles wissenschaftlich bewiesen und Placebo kommt ja auch immer mehr in den Allgemeinmedien. Es wird ja langsam Mainstream sogar. Ich glaube, ich habe in der Bunden da beim Arzt was gelesen, so über das Placebo. Also es ist ja auch wissenschaftlich alles bewiesen. Ich sage ja, es ist ein langer Prozess, bis es in der Schulmedizin richtig ankommt. Wenn überhaupt, wegen der Pharmaindustrie. Wegen der Pharmaindustrie, die ja noch einen großen Einfluss hat.
Das ist eine große Lobby und die haben natürlich auch großes Interesse, ihre Produkte zu verkaufen. Ja. Und meine Schwester war Pharmareferentin, da will ich aber nicht drüber erzählen, wie die Ärzte manipuliert gekauft werden, das reicht.
Das habe ich schon selbst. Im gesunden Menschenverstand kann man das auch beobachten, kann ich dazu nur sagen. Also da kann ich merke schon, wir könnten noch hier stundenlang reden.
Jetzt will ich noch was dazu sagen und auf deine Frage eingehen. Also ich möchte einfach auch dazu sagen, die Ärzte werden einfach schulmedizinisch, pharmazeutisch, technisch ausgebildet. Die haben diese Ausbildung nicht, deshalb kann man es ihnen auch nicht zum Vorwurf machen. Mhm. Ja. So, das weiß ich selber, mein Lebensgefährte, sein Sohn ist Arzt, ein junger Arzt, und der hat diese Ausbildung überhaupt gar nicht. So ein Punkt. Der andere Punkt ist eben, wir wissen die Hintergründe nicht, weil die Ärzte das selber nicht wissen und ich. Und das ist eben meine Meinung. Wir dürfen uns selber um uns kümmern. Schulmedizin ist ein Tool, aber meine Möglichkeiten, über den Tellerrand hinauszuschauen, was kann ich für mich tun? Da muss oder bin ich gefordert, für mich selber zu sorgen. Und das ist die Selbstfürsorge, das ist die Selbstwirksamkeit. Und ich bin ein selbstwirksames Wesen, das heißt Selbstheilungskräfte, selbstwirksam. Das heißt, ich darf mich einfach auch noch zusätzlich begleiten lassen. Und wie gesagt, ich habe bei Biokrebs angerufen. Meine Freundin war klassische Schulmedizinerin, die hat mir Homöopathie empfohlen und ich habe dann zur Chemo die Globuli mit. Dann ist der Arzt vorbei und hat gemeint, hahaha. Dann habe ich mir auch gedacht, wunderbar, ein Schlag ins mentale Kontor, anstatt mich aufzupäppeln und zu sagen, oh, das ist ja schön und so, das bringt nichts. Dann war ich auch in der Apotheke, habe mir diese Orthomol-Sachen damals geholt.
Das ist dieses Darmflora, gell?
Nee, das sind Vitaminkomplexe. Okay. Und habe dann natürlich auch schon aus beruflichen Gründen, habe ich schon immer auf Ernährung geachtet, auch mit meinen Kindern. Ich habe alles selber gemacht, ich habe die Mandelmilch selber gemacht, ich habe die Brei selber gemacht, ich habe auch die erste Nahrung selber gemacht und habe die in Eiswürfel eingefroren. Also ich war da schon immer auf dieser Körper-Geist-Ebene und das, was wie nähere ich mich, also geistig, tatsächlich, was denke ich über mich, was lese ich, was lasse ich in meinen Körper rein, auch mit Getränken, mit Kaffee, Alkohol, diese Sachen, das sind alles Gifte, die ich natürlich, hat mir eh nicht geschmeckt, und mich dann sowieso gesund ernährt, aber dann noch mehr, und ich sag, alles in der Balance, alles Extreme, Einseitige ist mir zu extrem und kann nicht funktionieren. Mhm. Also wenn man jetzt anfängt, nur noch, ich weiß nicht, manche sagen auch nur noch grün und roh. Mhm. Also ich vertrage verschiedene Sachen roh gar nicht. Also immer in der Balance halten, weil eine Erkrankung ist eine Disbalance und quasi da wieder die eigene Balance zu finden und im Einklang mit ganz verschiedenen Sachen, das ist für mich so dieser Königsweg. Und ich habe dann für mich auch irgendwie, also ich hatte den Horror vor dieser Chemo und habe dann ja einen Ausschlag bekommen, weil ich den Weg nicht gehen wollte. Das war quasi so eine Aufschieberitis. Ja. Und ich saß dann auch im Rollstuhl und dann haben sie mich dorthin gefahren, weil ich war blockiert. Im wahrsten Sinne des Wortes war ich psychisch, mental blockiert. Ich war ja in Ordnung. Meine Beine, die trugen mich ja. Ich habe ja nichts am Gehapparat gehabt. Aber ich war einfach schockiert, blockiert und habe es nicht geschafft, diesen Weg zu gehen. Es war eine mentale Blockade. Und ich habe dann auch viel gelesen und habe mir dann irgendwann vorgestellt, also wenn du so weitermachst, dann hast du zu viele Nebenwirkungen, weil mir ging sowas von dreckig. Das kann sich keiner vorstellen. Und ich habe mir gedacht, wenn es so weitergeht, das überlebst du nicht. Also auch diese Umkehr zu sagen, diese Scheiß-Chemo ist aber jetzt quasi mein Heilsaft oder mein Heilwasser. Ich habe mich dafür entschieden und die tut mir jetzt gut, fertig ab. Ja, zu mehr war ich nicht fähig.
Okay.
Aber von dieser Angst rauszugehen, oh Gott, jetzt kommt dieses Gift. Und dann kam der Arzt mit der roten Spritze, der hat gezittert, mir das da rein in den Port reinzuquetschen. Dann hat er Handschuhe angehabt, dann hat er Mundschutz angehabt. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen.
Ja.
Aber das ist um Gottes Willen, das ist dieser Schockmoment. Und dann sagen, und dann läuft es da durch den Port durch. Und dieses Kalte habe ich ja gespürt, bis in den Magen, wo ich auch gedacht habe, also okay, jetzt. Nimm es an, auch bei der Bestrahlung aufmachen, bejahen und mich bedanken und hinterher sagen so, und alles, was überflüssig ist, was ich nicht mehr brauche, ausleiten, über Atemtechnik, über die Füße ausleiten, viel trinken, dass das verstoffwechselt, dass die Giftstoffe rausgehen. Also ganz zart habe ich da angefangen, mental zu arbeiten.
Ja, kann ich ganz nachvollziehen. Ich hatte neulich auch mit einer ein Gespräch, die vom Brustkrebs geheilt ist und die hat das auch von der Chemo ähnlich gesagt, dass sie das akzeptiert hat und mental das genauso angenommen hat. Und ich glaube, das ist gerade, wo wir über die mentale Arbeit gesprochen haben, ein ganz wichtiger Aspekt. Auch da kann man viel bewirken.
Ja, und das ist für mich auch der Weg zur
Ja.
Selbstheilung, weil ich denke, die Medizin kann den die Urs das Symptom behandeln, aber nicht die Ursache. Und die Ursache, wieso, weshalb, warum, wenn wir quasi tiefer schauen möchten, da findet die Heilung bei uns selber
Ja.
statt. Das ist meine Meinung, mein tiefster Glaube. Und das ist auch so, wie ich meine Frauen begleite, welches Ziel sie auch erreichen.
Ziel ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das hat mir sogar eine Schulmedizinerin, Onkologin, Psychoonkologin am Anfang gesagt. Sie hat mir auch so Beispiele genannt, die auch auf so einem Ärztekongress mal erzählt wurden. Ein Ziel zu haben, ist so wichtig. Das bewirkt auch
Ja,
sehr
das finde
viel mental.
ich. Ja, klar, weil man dann in, sag mal mal, ja, sich dafür einsetzt, dieses Ziel erreichen, wobei ich bei den Zielen aber vorsichtig sein muss. Natürlich wollen wir geheilt werden und leben. Wenn ich, das ist aber so ein riesen übergeordnetes Ziel und es geht vielleicht darum, einfach das Ziel, die eigene Behandlungsmethode zu wählen und nicht die Methode für meine Familie, weil es ist mein Körper, ich muss es über mich ergehen lassen. Das ist schon mal ein Ziel. Und dann zu gucken, wo gehe ich hin, ins Krankenhaus, stationär, ambulant, gehe ich in ein onkologisches Zentrum, wo ich nicht dieses Krankenhaus-Feeling und Flair
Ja.
habe. Genau, und vielleicht auch ein Ziel, dass ich gut durch diese Behandlung komme, dass ich meine Ängste reduziere, dass ich meine Ängste mit denen lerne umzugehen, dass ich meine Sorgen, Belastungen reduziere, dass ich quasi ganz praktisch auch überlege, so, wenn es mir nicht gut geht, wer kauft ein, wer kümmert sich um die Familie, welche Freundin kann sich um die Kinder kümmern oder übernimmt auch mal so die Alltagsgeschehen, weil man kriegt keine Haushaltshilfe. Das sind für mich ganz praktische Ziele, die mich quasi zu dem großen Ziel, geheilt werden, hinführen. Weil wenn ich nur dieses Ziel habe, geheilt werden und mir eine Collage mache und ich merke zwischendrin, mir geht's beschissen, ich schaff's vielleicht doch nicht, dann komme ich auch schnell wieder in dieses Versagen, oh, ich schaffe es doch nicht, ich breche die Behandlung ab und rutsche in eine Depression. Deshalb sind mir diese vielen kleinen Schritte, was kann ich für mich tun, in der Achtsamkeit, in der Meditation, in der Arbeit mit mir, im Kurz anrufen und sagen, du, mir geht's beschissen oder es kann auch sein, dass der Mann abhaut, dann nützt mir dieses übergeordnete Ziel zunächst mal nichts,
Ja.
gesund zu werden. Ich brauche wie beim Hausbau ein gutes Fundament, weil mein altes Fundament ist weg. Diese Sicherheit und auch dieser Glauben, dass ich irgendwann mal sterbe in dem biblischen Alter. Aber jetzt konkret habe ich eben auch diese Todesangst. Und da brauche ich ein gutes Fundament, wo ich aufbauen kann. Bis das Dach kommt, eben gesund und geheilt zu sein und vor allem auch zu bleiben.
Ja, ich verstehe. Ja, guter Ansatz, ja, stimmt.
Ja.
So.
Ja.
Was mir dazu auch noch einfällt oder was noch eine wichtige Frage ist, weil ich habe ja auch eine 12-jährige Tochter. Wie, du hast es vorhin schon erwähnt, du bist mit deinen Kindern, du hast es denen vorgelebt, mutig zu sein. Wie bist du oder sind die Kinder damit umgegangen oder hast du psychologische Hilfe gesucht? Es gibt ja inzwischen, gibt es, so wenigstens hier in München, gibt es so Vereine, die oder Möglichkeiten, deine Kinder natürlich psychologisch auch zu behandeln und zu begleiten. Welchen Weg bist du da gegangen?
Also da bin ich einen äußerst suboptimal Weg gegangen, weil das alles so schnell ging, waren wir einfach nicht darauf vorbereitet. Und ich konnte es lange Zeit, Karin, es ist mir nicht über die Lippen gekommen, meinen Kindern zu sagen, ich habe
Okay,
Krebs.
gut.
Das war wie abgeschnitten. Und die hatten natürlich sehr schnell was mitbekommen. Bei uns brannte ja die Hütte sozusagen. Und irgendwann, ich weiß, da waren wir bei der Schwiegermutter und ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich war ja wie unter so einer Käseglocke betäubt und habe ja eigentlich nichts mehr mitgekriegt. Und dann haben die, ich habe den Kindern dann gesagt, ich habe Krebs und sie haben gesagt, Mama muss nicht sterben. Dann habe ich gesagt, irgendwann muss ich sterben, aber heute nicht und übermorgen auch nicht. Morgen und übermorgen auch nicht. Mehr war ich nicht in der Lage. Für mich war es ein wichtiges Kriterium, einfach den Kindern was vorzuleben, dass Krebs nicht das Ende ist. Und ich hätte mir gerne gewünscht, dass sie Begleitung gehabt hatten. Aber meine Schwiegermutter war sehr dominant und hat gemeint, nein, die Kinder brauchen das nicht, die haben ja mich und so weiter. Und die Kinder brauchen sehr wohl einen Ansprechpartner auf Augenhöhe, auf kindlicher Sprache. Und ich habe damals gedacht, ich mache was ganz Tolles. Wir in der Familie rasieren und schneiden und rasieren meine Haare ab, dass sie das bekommen. Das war das Schlimmste, was ich machen konnte. Meine Tochter hat mir einmal in die Haare geschnitten. Die ist brüllend, schreiend raus. Mein Sohn hat noch zwei, dreimal beherzt reingeschnitten, ist auch rausgegangen. Dieses Bild haben die im Kopf. Und ich habe nicht gewusst, dass es Friseure gibt, die sich darauf spezialisiert haben für Krebserkrankte. Ich habe nicht gewusst, dass ein Friseur nach Hause kommt. Ich habe nicht gewusst, dass ein Friseur ein Nebenzimmer hat oder dass er das abends macht. Und ich habe auch nicht gewusst, dass ein Friseur mich quasi emotional auffängt.
Das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Siehst du, das sind so gute Sachen, Ratschläge.
Ja, eben. Ja, und das, und ich habe da auch Adressen und manche, die bemalen auch, also ihren Kopf, dass der nicht so kahl ist. Und wie gehe ich dann mit um? Also meine Tante eben, die auch zu mir gesagt hat, du geh ins Vertrauen und der liebe Gott meint es gut mit dir und es ist für dich alles vorhanden. Die hat dann mir ein Seidentuch bemalt, ein wunderschönes Seidentuch und so ist sie auch damit umgegangen, mit dem Schmerz und mit dieser Trauer, dass ihre Nichte so krank ist. Und das hat mich auch, sag mal, abgesetzt von dieser Onkomützenfraktion. Mein eigenes Tuch und meine Freundin hat mir dann Mützen gestrickt, ganz, ganz tolle, weiche Seidenmützen in allen Farben. Ich habe da meine Kollektion gehabt und bin da stolziert wie ein Pfau und das ist einfach auch so den Kopf nach oben zu recken und nicht nach unten zu tragen und das ist auch ganz wichtig und das ist einfach auch, und die Kinder brauchen Begleitung, die Familie braucht eine Begleitung, der Mann braucht eine Begleitung oder eben die Frau braucht eine Begleitung, wenn der Mann todkrank ist zunächst mal und manche, da geht es halt auch nicht lebendig aus, manche sterben an der Erkrankung und darüber müssen wir auch reden, über solche Themen so und es geht immer um Lebensqualität und ich lasse mich jetzt auch so Hospizbegleiterin ausbilden, weil es geht um Lebensqualität. Lebensqualität bis zum Schluss. Und mich nochmal zu leben, mich nochmal zu spüren. Und einfach, wenn jemand sagt, er muss gehen, was willst du hinterlassen? Ich habe neulich mit einer Frau gesprochen, die ist sterbenskrank. Und sie weiß, dass sie gehen muss, schneller gehen muss als vielleicht jemand anders, der es nicht weiß, aber wir wissen tatsächlich nicht, was morgen oder nachher ist. So leben wir viel bewusster, weil wir das Thema in uns haben. Und ich habe auch gesagt, du, die meisten betrauern ihr eigenes Leben am Grab und das vom Verstorbenen. Und dieses Bewusstsein zu haben, meine nicht gelebten Anteile, oder ich habe auch zu ihr gesagt, schreib doch, weil sie gemeint hat, ach, was die wohl über mich reden, dann habe ich gesagt, schreib doch mal deine Grabrede selbst, was soll denn über dich erzählt werden? Was möchte ich du, was die Menschen von dir wissen? Was möchtest du hinterlassen? Möchtest du hinterlassen, oh Gott, sind wir froh, dass der Tyrann jetzt endlich weg ist und ihren Scheißdreck lösen wir jetzt auf, dass wir von der gar nichts mehr haben? Oder willst du einfach, was willst du hinterlassen? Welches Leben, welche Botschaft? Es geht auch darum, es gibt auch Möglichkeiten, das per Audio aufzunehmen.
Ja. Ja, das.
Seinen Kindern, seiner Familie, so wie wir das jetzt auch machen. Wie haben sich Mama und Papa kennengelernt? Wo haben sie sich kennengelernt? Der erste Kuss, unser Urlaub. Wie war das, als du gezeugt wurdest? Oder wie war das, als wir erfahren haben, dass du unterwegs bist? Wie war deine Geburt? Wie war deine Einschulung? Einfach, was will ich hinterlassen? Vielleicht will ich, weil es gibt ja diese digitale Produkte, dass ich da Audio und Bilder in irgendeinem Format hinterlasse. Vielleicht will ich auch eine Collage oder ein Fotoalbum tatsächlich auch mit meiner Botschaft. Das sind doch wirklich, das sind doch Qualitäten, die ich hinterlasse, sich damit auch auseinanderzusetzen.
Ja, kann ich nachvollziehen, habe ich auch schon.
Ja, mit dem Leben.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ein sehr schöner Ansatz.
Und das bringt mich doch, Karin, ins Jetzt. Das bringt mich doch in die Selbstliebe. Das bringt mich doch in die Achtsamkeit und auch in die Selbstwirksamkeit. Und das Hospiz muss nicht das Ende sein. Wie viele sind da mit dem Köfferle rausspaziert? Und von denen hören wir aber nichts. Und das weiß ich nicht, ob das manipulativ ist. Wir hören nur in den Nachrichten Horrorgeschichten. Ja. Wer gestorben ist und was für ein elender Lebensweg. Ja. Wir hören aber nicht diese wunderbaren Geschichten von Menschen, die gesagt haben, leck mich am Arsch und jetzt erst recht. Entschuldige, wenn ich so drastisch sage, aber wir dürfen an der Stelle absolut auch mal dieses Gefühl reingeben und nicht in die Ohnmacht, sondern sagen, leckt mich am Arsch. Wenn ich nicht überlebe, dann lebe ich doch jetzt wirklich tatsächlich mein Leben, was mir gemäß ist, und da passieren Wunder.
Ja, ich habe mich damit auch schon viel befasst und auch habe ich auch schon erwähnt und Bücher gelesen. Da gibt es ja eine Amerikanerin, die ein Buch darüber geschrieben hat. Und bin ich auch ganz bei dir, wird leider überhaupt nicht erwähnt und geht total unter. Ganz traurige Sache. Wie der Arzt eben. Was kommt als erstes? Eine Prognose, aber sicherlich, er weiß es auch nicht besser, da hast du auch recht, die haben die Ausbildung nicht in der Schulmedizin, leider. Wird halt wirklich, ich habe da natürlich auch immer ein bisschen diese Pharmaindustrie im Hinterkopf, die auch so einen großen Einfluss hat, aber es ist wirklich so wichtig. Deswegen, ich betone ja immer, guckt euch doch mal auf Biokrebs diese Videos an. Also, die sind so bereichernd, einfach nur, die geben einen ganz anderen Input.
Ja.
Es ist, und wenn ihr nicht dran glaubt, ist es auch scheiße, macht es einfach mal. Ich meine, steht euch nur mal selbst im Weg, aber das muss jeder für sich entscheiden, ganz klar. Auf jeden Fall. Aber ein wichtiger Ansatz. Das ist.
Ja, und.
Ja, nee, erzähl.
Ja, ich sag auch, also wir dürfen nicht alles glauben, was wir sehen, was uns erzählt wird und was uns suggeriert wird, weil man geht immer von diesen Glaubenssätzen aus. Und das ist wirklich, wir kaufen diese Meinungen, diese Bewertungen, diese Urteile, das ist ein Urteil, sie haben Krebs, du hast noch oder wie auch immer, weiß kein Schwein letzten Endes. Und wir kaufen das ab und das macht einfach, das macht was in unserem Körper. Das ist ein Trauma, das ist ein Schock, das ist eine Starre, wie ich das beschrieben habe, dass ich eben diesen Ausschlag bekommen habe als Aufschieberitis und dass ich im Rollstuhl saß. Das ist ein manifester Schock und da passiert was mit uns. Und wenn wir das glauben, und es gibt genügend Versuche auch im Dritten Reich, wo er gesagt hat, sie haben noch ein halbes Jahr, die Leute sind dann tatsächlich nach einem halben Jahr gestorben. Ich muss mich auch noch mal genau informieren. Es gibt auch, es ist ein Mann gestorben, der ist aus Versehen in einem Kühlhaus eingesperrt und der ist gestorben, weil er gedacht hat, das Kühlhaus ist an, er erfriert. Ja. Und das ist einfach, man sagt neudeutsch Mindset. Und das, was ich glaube, wird zu meiner Wirklichkeit, weil ich Botschaften aussende. Ich gebe meinem Kopf diese Signale, ich stelle mich drauf ein, ich habe diese Wahrnehmung, ich habe dieses Ergebnis im Außen. Und deshalb, das ist so wichtig.
Ja,
Es ist so wichtig, nicht alles zu glauben und abzukaufen. Ja. Ich könnte ja auch sagen, okay, ich habe die Diagnose, ich entscheide mich ganz bewusst für eine schulmedizinische Begleitung. Meine Freundin, die Michi Gmeindl, hat sich nicht schulmedizinisch begleiten lassen. Die ist zu einem Heiler gegangen, die lebt heute noch, hat ein Buch darüber geschrieben. Das darf jeder für sich selber entscheiden. Ja. Aber wichtig, sich aus dem tiefsten Herzen entscheiden und dann diesen Weg auch gehen.
Ja, ja, bin ich ganz bei dir. Ich kenne auch die Geschichte. Ich habe davon auch schon erzählt, das ist der Nocebo-Effekt, gell? Also das ist
Das ist der Nocebo-Effekt und den gibt es eben
ja,
auch.
Ja, eben. Also das ist ja auch eben alles wissenschaftlich belegt, aber keiner redet drüber.
Deshalb.
Das ist ja das. Also wenn, ach, da kann ich auch mal nur den Kopf schütteln und ich bin da echt so bei dir. Und ich hätte da noch mal eine Frage, weil auch dieses Thema. Ich meine, es muss ja jeder für sich entscheiden. Und wie gesagt, es hat auch manchmal eine Negativ-Touch, gerade Heiler und so. Und da, du bist ja auch der Meinung, schulmedizinisch ja, aber nicht nur. Und gerade das Mentale auch. Und was du halt auch alles erzählt hast und was auch dein Weg ist als Begleiterin. Was mich gerade so beschäftigt, wie glaubst du, kann man am besten mit dem Krebs umgehen, auch in der Gesellschaft? Weil jeder ist ja anders. Der eine verschließt sich total und verdrängt das. Der andere geht ganz offen damit um, der andere weiß nicht, wie es weitergeht. Was glaubst du, was so der richtige Weg auch in der Gesellschaft ist, damit umzugehen? Oder also, was weiterhelfen kann, auch so als für Angehörige oder das Umfeld? Wie siehst du das auch aus deiner Erfahrung heraus, auch mit den Menschen, die du begleitest?
Ja, also ich bin in der Zwischenzeit, dass ich versuche, es gelingt mir nicht immer zu 100%, aber ich bin einfach auf dem Weg, nicht mehr zu bewerten und auch nicht zu werten. Und für mich gibt es kein richtig und kein falsch. Weil wenn ich sage, wie sollte die Gesellschaft richtig damit umgehen, dann ist es quasi ein Umpolen, in eine Richtung drücken. Stimmt. Und ich sage, es gibt kein richtig und kein falsch. Und es gibt einfach, jeder reagiert anders drauf, so wie der Krebs individuell ist, so wie die Personen individuell sind, so wie sie ihre Erlebnisse gehabt haben. Vielleicht haben sie auch ganz viel, manchmal ist ja auch der Krebs in der Familie, die Oma, die Mutter, die Tante, die Schwester, das ist wie eine Seuche sozusagen. Und da kann man nicht sagen, Yippie-Aye, macht eine andere Haltung, Krebs ist sexy, ganz bestimmt nicht. Was ich wichtig finde, dass man dieses Stigma enttabuisiert, weil es betrifft in der Zwischenzeit jede zweite Person. Ja. Das muss man sich auf die Zunge zergehen lassen. Und Krebs ist auch schulmedizinisch sehr gut heilbar. Und man weiß auch, dass viele nicht an Krebs sterben, sondern an der Therapie, an der Chemo, an der Bestrahlung. Und das dürfen wir an der Stelle aussagen, ohne Angst zu machen. Aber als bewusstes Wesen, als mündiger Mensch, dürfen wir darüber reden und da darf auch jeder für sich eine klare Meinung und Entscheidung treffen. Aber wichtig ist, und das sage ich auch meinen Leuten, du bist nicht schuld und entschuldige dich. Ja, oder ich entschuldige dich. Ich nehme diese Schuld, diese Last von dir. Weil wenn ich schuldig bin, habe ich versagt, habe ich was Falsches gemacht. Und wir Frauen, wir opfern uns ja so gerne auf. Es kommen alle zuerst und wir kommen zum Schluss. Und selbst wenn jemand zu viel geraucht hat oder zu wenig Sport gemacht hat, es gibt Menschen, die bekommen Lungenkrebs und haben noch nie eine Zigarette geraucht.
Ich weiß. Das sind genau das.
Gläuber. Ja, und dann wird man in so eine Enge gedrückt. Naja, du bist prädestiniert. Und wenn ich dann den Spahn so höre, es gibt Prophylaxe, aber es gibt keine Sicherheit.
Absolut. Also das finde ich auch. Ja. Auch eben jeder Körper und Mensch ist anders und ich sehe das auch so ganzheitlich.
Ja.
Und ich finde das auch so schlimm, wie das stigmatisiert wird in den Medien, geht gar nicht.
Ja.
Gerade wo ich betroffen bin vom Lungenkrebs und ich sehe auch noch, die Umwelteinflüsse spielen, glaube ich, auch einen großen Faktor.
Da sollen Sie mal hingucken, genau.
Also das,
Ihre Umwelt entlasten. Nicht noch mit Giften zu schütten.
Ja. Schütten. Und ich glaube, da wird auch.
Ob das Glyphosat oder andere Sachen sind, Entschuldigung, jetzt komme ich.
Nein,
ich
habe da Artikel gelesen, auch erst recherchiert, nachdem ich Lungenkrebs hatte, weil ich das auch stigmatisiert vorher. Kettenraucher haben nur Lungenkrebs, aber ich bin auch eines Besseren belehrt worden. Und es werden immer mehr,
aber
statistisch sind es halt noch nicht genügend. Und dann liest du immer noch Raucher, Raucher, Raucher. Ich kann es auch nicht mehr hören. Oder ungesunde Ernährung. ich achte auch sehr auf meine Ernährung, habe aber auch, was du vorhin gesagt hast, auch diesen Punkt, wenn ich Bock drauf habe, dann esse ich es auch, weil Selbstkasteiung bringt mich auch nicht weiter. Und es gibt Leute, die ernähren sich so ungesund ihr Leben lang, also und rauchen noch und die werden auch alt. Also das ist echt.
Guck doch mal der Helmut Schmidt an und die Lotti Schmidt.
Ja, das ist mein Lieblingsbeispiel. Genau. Das sind aber auch immer die für die Raucher wieder so, ja, guck dir die mal an. Also es ist natürlich auch, auch wieder so eine Sache, aber, ja, aber ich weiß schon, so, da hat meine Mutter auch immer gesagt, und die ist an Lungenkrebs als Kettenraucherin gestorben, aber da waren auch andere Faktoren, spielten sicherlich auch eine Rolle. Aber das ist, finde ich, auch wirklich so ein wichtiger Ansatz. Und ich könnte da, glaube ich, auch noch ewig mit dir reden, weil mich das ja auch so
jetzt
wahnsinnig
sind wir so richtig
beschäftigt. Und ich auch so viel lese und ich nämlich auch niemanden habe, wenn ich das teilen kann. Und man wirkt dann ja auch oft als so, komme dann auch so lehrerhaft oft leider darüber. Und die Leute wollen es ja auch nicht hören. Das kommt ja hinzu, verstehe ich auch. Wenn ich jetzt gesund bin, will ich diese Geschichten ja auch nicht hören. Was, mein Gott, was will ich mich damit noch belasten?
Ja, genau, weil wir denken irgendwann mal im biblischen Alter, das müssen wir auch nicht, ich achte außer auf meine Wortwahl. Wir dürfen wirklich liebevoll mit uns umgehen und die Verantwortung für uns zu nehmen, über uns.
Ja.
Jetzt Selbstverantwortung übernehmen, jetzt komme ich hier.
Ich weiß schon, was du meinst.
Dass es auch richtig rüberkommt. Und da war ich gerade im Stocken. Also keine Angst machen. Ja. Machende Selbstverantwortung, weil wenn man sagt, naja, du bist ja selber schuld, übernimm mal Verantwortung und jetzt steht so der Scheiße, das bringt uns wirklich nichts, aber einfach zu sagen, ja, okay, ich habe diese Erkrankung und die ist auch nicht sexy und die ist scheiße und ich hätte gerne auch was anderes, nur jetzt ist es so und jetzt gucke ich nach vorne, was kann ich Gutes für mich tun, nicht, was hätte ich in die Vergangenheit zurück zu tun, mea culpa, mea maxima culpa, das bringt mir nichts, jetzt. Ja, und vielleicht habe ich auch irgendwas geglaubt und bin vielleicht auch gar nicht krank. Es gibt auch Spontanheilungen. Ja, so what? Die Schulmedizin sagt, das ist nicht erklärbar, das ist vielleicht sehr wohl erklärbar. Ja. Und da dürfen wir wirklich die Verantwortung übernehmen und sagen, so, wer bin ich, wo stehe ich, was kann ich gemäß meiner Möglichkeiten und nicht vergleichen, was Frau XY und Herr Z macht, sondern gemäß meinen Möglichkeiten.
Ja.
Und das ist ganz, ganz viel und das ist alles, was ich machen kann. Und dann ist es vielleicht im Moment ein Buch lesen, im nächsten Moment ist es vielleicht eine Meditation, im übernächsten Moment. Das sind Prozesse und wir dürfen wachsen und wir dürfen auch wirklich über uns hinaus wachsen und vielleicht entstehen ganz tolle Dinge, die ich vorher überhaupt nicht über mich erfahren habe.
Ja, sehr schön. Das hast du sehr schön ausgedrückt und ich finde, das ist auch ein schönes Schlusswort. Ich werde dich nochmal kontaktieren, privat, das weiß ich jetzt schon.
Ja, sehr gerne.
Darf ich deine ganzen Instagram und auch deine Homepage, darf ich das verlinken in den Shownotes?
Darfst du verlinken? Ich habe auch eine Gruppe, eine geschlossene Gruppe.
Okay.
Also die ist nicht dicht, sondern für Frauen mit Krebs geschlossen. In dem Sinn, da darf man sich bei mir bewerben und ich darf die Frauen dazu einladen, weil es ist eine reine Frauengruppe. Wir hatten mal einen Mann in unserer Gruppe und da können wir uns einfach nicht so öffnen und auch nicht so intim reden und uns anvertrauen, weil wir Frauen sind unter uns.
Ticken einfach anders.
Und wir ticken anders. Ja, das ist auch so diese Intimität ist unter Frauen anders, als wenn jetzt ein Mann dabei ist. Ganz einfach gesagt. Und da gebe ich ganz wertvollen Inhalt, Tipps, Anregungen. Da kann man gucken, wie ich arbeite. Und wenn jemand sagt, Mensch, also die gefällt mir, der ihren Ansatz, darf sich dann gerne mit mir zu einem Erstgespräch telefonisch treffen. Und das wollte ich auch noch sagen, man muss nicht zu mir nach Hause kommen. Ich wohne in Filderstadt bei Stuttgart. Ich habe damals eben gemerkt, also ich habe mir damals auch Unterstützung geholt. Ich habe keine Psycho-Onkologin gehabt, fällt mir gerade ein, sondern eine Verhaltenstherapeutin. Die hat aber meinen Wesenskern, meine Angst mit Krebs überhaupt nicht erfasst. Wir haben dann halt irgendwelche Sachen besprochen. Und es war einfach so, wenn es mir beschissen ging, wenn es mir dreckig ging, dann musste ich mit meiner Angst einfach vier Wochen noch warten, bis ich da jemand zum Sprechen hatte. Oder eben, wenn ich nicht aus dem Haus gehen konnte, weil es mir beschissen ging, konnte ich den Termin nicht wahrnehmen. Und ich habe zu mir gesagt, ich möchte die Frauen auf der ganzen Welt letzten Endes erreichen, egal ob die im Bett sitzen und sagen, ich muss kotzen, drastisch ausgesagt, ob die ihre Perücke aufhaben oder nicht, die können sich so zeigen, wie sie sind. Wir zoomen, wir telefonieren. Ich habe jetzt auch eine Frau, die hat keinen Computer zu Hause. Über WhatsApp telefonieren wir. Über WhatsApp kann man auch die Kamerafunktion einschalten und dann zeige ich ihr verschiedene Methoden, die sie dann anwenden kann. Also das ist für mich war das ganz wichtig, dass die Frauen von zu Hause aus in ihrer Situation mit mir in Kontakt treten können.
Ja, das ist Gott sei Dank heutzutage durch die modernen Medien wirklich gut möglich. Das ist sehr schön.
Genau.
Also ich denke, da werden sich welche melden. Also ich, für mich bist du also genau das, was man braucht bei einer Krebserkrankung als Unterstützung, weil ich bin in der Onkologin auch nicht so gut gefahren und ich denke auch, ich persönlich sehe das so, wenn jemand selbst die Erfahrung mit Krebs hat, ist das nochmal ein ganz anderer Ansatz vom Verständnis her.
Ja, erstens mal habe ich das selber erlebt und ich weiß, was diese drei Worte bedeuten, man braucht da gar nicht drüber reden. Und dann habe ich ja auch eine große Expertise. Also ich habe mich ich bin ja Mentaltrainerin, bin Quantenheilerin, habe mich mit Ernährung auch beruflich auseinandergesetzt und habe so viele Kurse, Seminare, Trainings besucht, auch in Freiburg bei der Elena Mannheim für Frauen nach Krebs und war auf Lesbos eine Woche, habe dann auch mit meiner Tochter ein Seminar besucht, Frauen und Töchter nach Krebs. Leider gab es nichts für die Jungs. Also ich habe ganz, ganz, ganz viel, ganz, ganz viel, was man alles gar nicht so jetzt in einem Satz sagen kann. Und ich habe keine vorgefertigten Schritte, 3 Schritte aus der Angst und in 5 Schritten bist du krebsfrei. Das halte ich für unsinnig. Weil die Frauen so individuell sind und sie brauchen ganz individuelle Begleitungen, Methoden. Und deshalb sage ich, ich habe da noch mehr als meine eigene Krebserkrankung zu bieten.
Das klingt toll. Also wirklich super gut. Das ist sehr schön. Du, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich also für dieses angeregte und offene und auch informative Gespräch. Also ich habe für mich nochmal was mitgenommen. Ich hoffe, ich denke, meine Podcast-Hörer auch. Ich habe ja auch gelernt, es trifft immer die richtigen Menschen oder die, die es trifft, die können damit was anfangen, was die zukommt. Ich glaube ja auch nicht mehr an Zufälle.
Nein, es gibt keine. Es sind Energien, Es kommt alles zur richtigen Zeit, wenn wir auch darum bitten dürfen und wir dürfen um Heilung bitten.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Also es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich melde mich bei dir, wie gesagt, nochmal privat und danke dir sehr fürs
gerne,
Gespräch.
Sehr gerne.
Also bis bald.
Ich bedanke mich bei dir, dass du mich mit aufgenommen hast und dass ich ein Mehrwert für die Welt sein darf. Vielen Dank.
Auf jeden Fall. Dank dir. Alles Gute. Bis bald.
Alles Liebe. Ja, tschüss.
Wow, eines meiner inspirierendsten Gespräche. Toll, dass du so lange durchgehalten hast und ich hoffe, du konntest so viel mitnehmen wie ich. Und wenn ja, dann bewerte mich doch bitte auf iTunes, dass dieser Podcast noch viele Menschen erreicht, die damit was anfangen können und denen es weiterhilft. Danke!